ARD.
Hallo, ich bin Michael Hafke und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Israel, erneut Proteste mit tausenden Teilnehmern gegen Netanyahu. Getötete Helfer im Gazastreifen, israelische Armee spricht von schwerem Fehler. In der Ukraine können Reservisten künftig ab einem Alter von 25 Jahren eingezogen werden. Und bei einem Treffen der NATO-Außenminister will Generalsekretär Stoltenberg offenbar einen Unterstützungsfonds für die Ukraine auf den Weg bringen. Das sind einige unserer Themen heute am Mittwoch, den 3. April um 7 Uhr. In Israel haben am Abend den vierten Tag in Folge tausende Menschen gegen die Regierung und für ein Abkommen zur Freilassung der Geiseln im Gazastreifen protestiert. Nach Medienberichten versammelten sich die Demonstranten mit Fackeln in der Nähe des Parlamentsgebäudes in Jerusalem. Seit dem Wochenende gibt es in mehreren israelischen Städten Großkundgebungen gegen die Regierung. Im Rahmen der Proteste haben Demonstranten 100 Zelte vor dem Parlament aufgebaut. Vor zwei Tagen wurden im Gazastreifen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer US-Hilfsorganisation aus der Luft angegriffen. 7 Helfer sind dabei getötet worden. Dabei wollten sie eigentlich Hilfsgüter an die Bevölkerung überreichen. Jetzt hat sich Israels Generalstabschef Halevi dazu geäußert. Er sagt, das war ein schwerer Fehler und er hat sich entschuldigt. Bettina Meyer berichtet aus Tel Aviv.
In den kommenden Tagen wolle das Militär einen Untersuchungsbericht veröffentlichen, versprach der General.
I want to be very clear. The strike was not carried out.
Ich möchte das sehr deutlich sagen. Der Luftangriff hatte nicht das Ziel, absichtlich Entwicklungshelfer von World Central Kitchen zu treffen. Es war ein Fehler, nachdem jemand falsch identifiziert wurde, nachts mitten im Krieg, unter sehr schwierigen Bedingungen. Es hätte nicht passieren dürfen. Es tut uns leid, sagte Halevi in einer Videobotschaft. Auch Israels Präsident Herzog sprach den Familien der Opfer sein Beileid aus und entschuldigte sich. Derweil kommen immer mehr Details über den Luftangriff auf den Hilfskonvoi ans Licht. So habe das Militär vermutet, dass sich ein Terrorist unter die Helfer gemischt hatte. Ein bewaffneter Mann sei bei dem Lagerhaus identifiziert worden. Der habe dann aber das Gebäude nicht verlassen, berichten israelische Medien. Dennoch habe eine Drohne des Typs Hermes 450 der israelischen Armee die Autos nacheinander mit 3 Raketen beschossen. Auch als Mitarbeiter von World Central Kitchen, die den ersten Angriff überlebt hatten, versuchten zu fliehen, sei weitergeschossen worden. Der Zeitung Haaretz zufolge wurden die 7 Entwicklungshelfer getötet, weil Kommandanten vor Ort Befehle und Anweisungen nicht richtig befolgt hatten. Neben World Central Kitchen haben auch die Vereinigten Arabischen Emirate und eine weitere wichtige US-Hilfsorganisation namens ANERA ihre Lebensmittellieferungen nach Gaza eingestellt.
Die US-Regierung macht Israel für den Angriff auf die iranische Botschaft in der syrischen Hauptstadt Damaskus verantwortlich. Das sei die offizielle Einschätzung Washingtons, hieß es aus dem Verteidigungsministerium. Bei der Attacke waren am Montag unter anderem 2 Generäle und 5 weitere Mitglieder der iranischen Revolutionsgarden getötet worden. In einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates in New York verurteilte eine Mehrheit den Angriff auf das Botschaftsgebäude, allerdings ohne Israel als Angreifer zu nennen. Mehr dazu von Antje Passenheim.
Vor dem Sicherheitsrat wiederholte die stellvertretende iranische UN-Botschafterin Sarah Ershadi Teherans Androhung von Vergeltung. Der Iran habe nach internationalem Recht und UN-Charta die Legitimation, entschieden auf solch einen verwerflichen Akt zu antworten. Israel müsse nach dem Anschlag die volle Verantwortung für die Konsequenzen tragen, erklärte die Diplomatin in der Sondersitzung, die Russland verlangt hatte. Dessen UN-Botschafter Vassili Nebenzia kritisierte Israel ebenfalls scharf. Moskau sei der Ansicht, dass solche aggressiven Handlungen Israels den Konflikt weiter anheizen sollten, sagte er. Solche Akte seien vollkommen inakzeptabel und stellten eine eklatante Verletzung der territorialen Souveränität Syriens dar. Die Mehrzahl der Mitglieder des Sicherheitsrats verurteilte den Angriff auf das iranische Konsulargebäude und betonte die Unverletzlichkeit diplomatischer Einrichtungen, ohne Israel jedoch ausdrücklich zu erwähnen. Die US-Regierung betonte unterdessen in Washington, dass sie nicht in den Angriff verwickelt sei.
Und so sieht die aktuelle Lage im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine aus. In der Ukraine können Reservisten künftig ab einem Alter von 25 Jahren eingezogen werden. Präsident Zelensky hat zugestimmt, die Altersgrenze um 2 Jahre zu senken. Die Regierung muss die Änderung noch im Amtsblatt veröffentlichen und hat dann ein halbes Jahr Zeit, die Neuregelung umzusetzen. Damit könnten 2 weitere Jahrgänge, etwa 400.000 Männer, zum Kriegsdienst in der Ukraine eingezogen werden. Anfang des Jahres hatte Zelensky davon gesprochen, dass die Ukraine wegen der schweren Lage an der Front bis zu 500.000 zusätzliche Soldaten braucht. Eine afghanische Gruppierung des sogenannten Islamischen Staats hat sich zum Anschlag auf die Krokus City Hall in Krasnogorsk bei Moskau bekannt. Westliche Sicherheitsdienste und Terrorismusexperten halten das für glaubwürdig. Russlands Präsident Putin behauptet aber weiter, die Ukraine stünde mit dem Anschlag in Verbindung. Andrea Beer berichtet von einer Flut falscher Nachrichten in den russischen Medien und Messenger-Diensten, die die Ukraine belasten sollen. Vorwürfe, die die Ukraine zurückweist.
Er habe keinen Zweifel daran, dass der sogenannte Islamische Staat den Anschlag verübt habe, so Serhii Danilov, Vizedirektor des Zentrums für Nahoststudien in Kiew. Islamismus spiele in der Ukraine keine Rolle und das Land sei auch kein Rückzugsort für entsprechende Netzwerke, so Serhii Danilov. Seit 2014 seien die meisten ukrainischen Muslime unter russischer Besatzung auf der Krim und im Donbass. Muslime aus Ländern wie Syrien seien nach der russischen Großinvasion aus der Ukraine ausgereist und vorwiegend säkular gewesen. Niemand kann 100% garantieren, ob es in der Ukraine oder auch in Deutschland ehemalige Kämpfer des Islamischen Staates gibt. Geschichten darüber, dass die Ukraine eine bequeme Basis sei, sind nichts weiter als glatte Lügen und Manipulationen. Islamistische Netzwerke in Berlin sind 10.000-mal stärker als in der Ukraine. Rekrutierungen finden in Berliner und anderen Moscheen statt, nicht in ukrainischen. Russische Propagandisten fluten unterdessen Staatsmedien oder Messenger wie Telegram mit falschen Nachrichten über eine angebliche Verbindung in die Ukraine, sagt Ruslan Denitschenko von der Faktencheck-Plattform StopFake in Kiew. Sie gehört zur regierungsunabhängigen Organisation Media Reform Center und analysiert russische Desinformation. Diese sei ein Cocktail, der für jedes Land unterschiedlich gemixt werde. Das Ziel: Ablenken, Panik verbreiten, verunsichern, Zwietracht säen und Russlands geopolitische Interessen durchdrücken. Es war noch überhaupt nichts bekannt, aber die Stimmung war schon, dass sie sofort Raketen oder eine Atombombe auf die Ukraine werfen wollten. Ich weiß nicht, ob sie wirklich dachten, dass das die Ukraine getan hätte, aber es war ein günstiger Moment, den Ukrainern die Schuld zu geben und darüber zu spekulieren und damit die öffentliche Meinung in europäischen Ländern und in den Vereinigten Staaten zu beeinflussen. Einerseits erhöht das Ganze die Unterstützung für Putin und seine aggressive Politik. Und andererseits soll es das für unsere Partner schwieriger machen, uns weiter zu unterstützen. Die russische Propaganda stelle die Ukraine seit Jahren bewusst falsch dar. Als willfährige Handlanger des Westens und als Land blutrünstiger, wahlweise drogensüchtiger Nazis und bis an die Zähne bewaffneter Terroristen. Ehrlich gesagt, seit wir 2014 angefangen haben, all das zu überwachen und zu widerlegen, ist die russische Propaganda viel raffinierter und komplexer geworden. Wir sehen in den russischen Staatsmedien, auf den russischen Fernsehsendern sehr selten Dinge, die wir in 5 Minuten widerlegen können. Es ist keine reine Fantasie mehr. Sie nehmen ein paar Fakten und verzerren sie. Und wir haben manchmal nichts, um das zu widerlegen. Was den Terroranschlag auf die Krokus City Hall angehe, sei Moskau jedoch auch eine Geisel der eigenen Propaganda, sagt Serhii Danilov vom Zentrum für Nahoststudien in Kiew. Russland sei mit islamistischen Bewegungen bestens verbunden und könne jetzt niemals zugeben, von dieser Seite aus angegriffen worden zu sein.
Andrea Beer berichtete aus Kiew. Bei einem Treffen der NATO-Außenminister will Generalsekretär Stoltenberg offenbar einen Unterstützungsfonds für die Ukraine im Umfang von 100 Milliarden Euro auf den Weg bringen. Der Fonds soll auf 5 Jahre angelegt sein, hieß es aus Diplomatenkreisen. Die Minister der 32 Mitgliedstaaten wollen demnach heute in Brüssel erste Gespräche dazu führen. Aus Brüssel berichtet Helga Schmidt.
Fast alle NATO-Länder liefern Waffen an die Ukraine, aber als Bündnisorganisation hat die NATO sich bisher weitgehend rausgehalten aus dem Ukraine-Krieg. Die Allianz liefert selbst keine tödlichen Waffen und sie koordiniert nicht mal die Waffenlieferungen ihrer Mitgliedsländer. Die NATO wollte auf keinen Fall Kriegspartei werden, das war bisher immer die Devise und in diesem Ziel waren sich auch alle einig. Das Bündnis sollte Putin keinen einzigen Anlass liefern, in den Krieg von ihm hineingezogen zu werden. Andererseits wird auch im NATO-Hauptquartier inzwischen offen darüber geredet, dass die Lasten unter den Partnern doch sehr ungleich verteilt sind und dass die NATO-Spitze eventuell nun doch eine etwas aktivere, eine koordinierende Rolle übernehmen könnte. Große Länder wie Frankreich, Italien und Spanien halten sich auffallend zurück bei der Unterstützung der Ukraine, während Länder wie die USA, Deutschland und die Niederlande auch im Verhältnis zu ihrer Wirtschaftskraft viel mehr Militärhilfe leisten.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.